Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS2 Reflexe. In der nächsten halben Stunde geht es um Menschen, in denen Geister herumwandern. Erfunden hat sie die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt. Im deutschsprachigen Raum wird diese Autorin spätestens seit 2003, seit ihrem Roman »Was ich liebte«, gern gelesen. Das Erscheinen ihres neuen Buches »Die Leiden eines Amerikaners« nimmt unser Berliner Mitarbeiter Johannes Kaiser zum Anlass, Siri Hustvedt zu porträtieren und ihr Werk vorzustellen.
Meine Schwester nannte es das Jahr der Geheimnisse. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, erkenne ich, das Wichtigste war nicht, was da war, sondern was nicht da war. Eine meiner Patientinnen meinte einmal, in mir wandern Geister herum, aber sie reden nicht immer. Manchmal haben sie nichts zu sagen. Ich glaube, wir haben alle Geister in uns. Und es ist besser, wenn sie reden, als wenn sie es nicht tun. Nachdem mein Vater tot war, konnte ich nicht mehr persönlich mit ihm reden. Aber in meinem Kopf unterhielt ich mich weiter mit ihm. Und trotzdem wurde mein Leben eine Zeit lang von dem beherrscht, was mein Vater nicht gesagt, was er uns nicht erzählt hatte. Wie sich herausstellte, war er nicht der Einzige, der Geheimnisse hütete.
Schon mit ihren ersten Zeilen lockt uns die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt so in ihren nunmehr vierten Roman »Die Leiden eines Amerikaners«, als wenn sie eine Kriminalgeschichte erzählen wollte. Und in der Tat treibt uns die Neugier auf all die offenkundigen und versteckten Geheimnisse durch den Roman, wollen wir wissen, was Eric, der Psychiater, in der Vergangenheit seines Vaters entdeckt, welche Dramen seine mehr oder weniger heimlich verehrte Untermieterin Miranda vor ihm verbirgt, welches Geheimnis Max, der verstorbene Mann von Erics Schwester Inga, mit ins Grab nahm. Anders allerdings als bei einem Krimi, bei dem man gespannt auf die Auflösung des Plots wartet, gelingt es Siri Hustvedt, ihre Leser durch die Geschichten selbst in Bann zu schlagen. Die Enthüllungen sind weder dramatisch noch weltbewegend, und doch berühren sie einen. Geht einem das Schicksal der Betroffenen ans Herz, kommen sie einem so nahe, dass man mit ihnen mitfühlt und eben darum auf einen guten Ausgang hofft, ein glückliches Ende. Es sind die kleinen Geheimnisse des Alltags, die sich im Verlaufe des Romans enthüllen, die kleinen Dramen, die dennoch für die Betroffenen selbst die Welt bedeuten. Und die Kunst der Schriftstellerin besteht eben darin, dass man es versteht. Wir haben alle unsere Geheimnisse und niemand weiß das besser als ein Psychotherapeut, denn ihm gegenüber öffnen sich die Menschen, suchen Aufschluss und Erklärung für unerklärliche Ängste, bedrohliche Wahnvorstellungen, beunruhigende Träume. Eric, Siri Hustvedts Hauptperson, ist Psychiater. Das erlaubt der Schriftstellerin, nicht nur ungewöhnliche Fälle vorzustellen, psychische Dramen haben ihren ganz besonderen literarischen Reiz, sondern auch Eric sich selbst und seine Umwelt kritisch beobachten zu lassen. Er ist eben berufsbedingt gewohnt, das eigene Verhalten und das seiner Mitmenschen zu hinterfragen. Psychiater haben viel gemeinsam mit Schriftstellern, denn beide erkunden die Abgründe der menschlichen Seele. Siri Hustvedts Wahl ist zudem kein Zufall. Seit langem ist die New Yorkerin fasziniert von den Kapriolen der Psyche, hat sich ausführlich mit Geisteskrankheiten auseinandergesetzt. So besuchte sie nicht nur Vorlesungen am New Yorker Psychoanalytischen Institut, sprach ausführlich mit Psychotherapeuten und Neuropsychologen, sondern gibt auch Schreibkurse für Psychiatriepatienten an einer New Yorker Nervenklinik. Ist Mitglied der Hilfsorganisation Hope for Depression.
I think I'm really interested in some deep way in forms of psychic damage.
Ich bin ganz grundsätzlich an Formen psychischer Schäden interessiert. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich glaube, dass jeder ein wenig verwirrt ist. Eric sagt an einer Stelle in dem Buch, als er die Versuchung spürt, Mirandas Wohnungstür aufzuschließen, um in ihrer Unterwäsche und ihren Sachen zu stöbern, wir alle normalisieren unsere eigene Fremdheit. Wir schaffen Fiktionen, um uns zu besänftigen und den Eindruck zu erwecken, normal zu sein. Ich glaube wirklich, dass wir das tun. Wir sind alle auf irgendeine Art und Weise verwirrt. Wir haben alle unsere Brüche und unser Make-up weist Risse auf, die wir auf verschiedene Art und Weise versuchen zu kitten. Und was wir als Gesundheit ansehen, ist eben dieses Zusammengeklebte.
Glued together in various ways. What we think of as health is that gluing.
Am offenkundigsten sind die Verwirrungen bei Eriks Patienten. Wir erfahren von merkwürdigen Obsessionen, ungewöhnlichen Verhaltensstörungen, die für den Psychotherapeuten nicht leicht zu entschlüsseln sind. Er ist selbst auch kein besonders glücklicher Mensch, seit ihn seine Frau verlassen hat, weil er sich wohl mehr seiner Arbeit verpflichtet fühlte als ihr. Zudem hat er gerade seinen Vater verloren. In den hinterlassenen Briefen entdeckt er einen unbekannten Mann mit einem Geheimnis. Eric ist einsam, sehnt sich nach Liebe und Zärtlichkeit. Gerne würde er eine Beziehung zu seiner neuen jamaikanischen Untermieterin Miranda eingehen. Doch die hält ihn auf Abstand, hütet ebenfalls ein Geheimnis, das mit ihrer Kindheit zusammenhängen muss. Zudem ist sie vor dem Vater ihrer Tochter, einem durchgedrehten Fotografen, in Erics Haus geflohen. Doch selbst hier findet sie vor ihm keine Ruhe. Der Mann lauert ihr und dem Kind immer wieder auf, stellt sogar Eric nach, fotografiert sie alle heimlich. Zu denjenigen, die sich Geheimnissen ihrer Vergangenheit stellen müssen, gehört auch Eriks Schwester Inga, die seit dem Tod ihres Mannes Max, eines Schriftstellers, ebenfalls einsam und allein lebt, sich an ihrer Arbeit festhält, Biografien von Philosophen schreibt, die hochgelobt werden, aber niemand liest. Die 53-jährige Siri Hastvedt, eine skandinavische Schönheit, hochgewachsen, extrem schlank, langes blondes Haar, hat sie nach ihrem Bild geformt.
Well, she's kind of, you know, based on myself in some way. And it's what I realized when I was writing the book. And it was very funny because when I gave my husband big chunks of the book, he said to me, I love Inga. And I said, oh, I'm so glad. But she became somewhat of a comic character, and even, she's a very large person in the book, but not gigantic. I mean, Eric is really the fundament of the book. I had fun with her, and I think some of the fun was taking a person who resembles you and looking at her from a distance. And then, you know, you get a whole other...
Ich brenne vor Arbeitseifer, Eric, sagte sie. Ich brenne. Und da ist noch viel, viel mehr. Es geht mir alles sehr nahe, als betreffen diese Geschichten von einem Durchbruch auch mich. Was reale Bedeutung hat und wahre Erkenntnis schafft, ist selten trocken. Es ist fast immer von Emotionen begleitet. Denk an Künstler wie Max. Er war so glücklich, wenn er seine Gestalten und Geschichten fand. Er liebte seine Figuren. Er liebte sie. Dabei waren sie nur Fantasiegebilde. Wir alle lieben unsere Fantasiegebilde.
Man könnte nun darüber spekulieren, ob Ingas verstorbener Mann Max Siri Hastvedts Gatten ähnelt. Immerhin ist das der Schriftsteller Paul Auster und die Übereinstimmungen zwischen dessen verfilmten Drehbuch Blue in the Face und dem erfundenen Filmskript von Max Into the Blue sind überdeutlich. Aber da hören die Parallelen dann doch auf. Im Unterschied zu dem freundlichen, eher sanftmütigen Paul Auster verkörpert Max den Prototypen des hart trinkenden, intellektuellen New Yorker Schriftstellers, voller Selbstzweifel und Genialität, ein Macho-Typ und Frauenheld. Inga hat Mühe, mit ihrer Trauer um den Verstorbenen klarzukommen, zumal sie gerade erfahren hat, dass ihr Mann offenkundig ein vor ihr verstecktes Leben geführt hat. Das jedenfalls deutet eine Klatschreporterin an, die unter dem Vorwand, ein Porträt von ihr schreiben zu wollen, sie über Max auszuhorchen versucht. Dabei erwähnt sie, dass eine Handvoll Briefe von Max an eine Schauspielerin existiert, die angeblich riskante Neuigkeiten enthalten. Inga ist extrem verunsichert, will aber dennoch unbedingt in deren Besitz kommen, auch wenn sie nicht weiß, was sie erwartet. Eines allerdings wird dem Leser frühzeitig klargemacht. Ingas Vergangenheit sieht anders aus, als sie bisher glaubte. Sie wird sich auf schmerzhafte Enthüllungen einrichten müssen. Traumatische Erlebnisse verfolgen auch Ingas Tochter Sonja, die den 11. September als Schülerin aus unmittelbarer Nähe miterlebt hat. Doch sie weigert sich, darüber zu sprechen. Für Siri Hastvedt war es selbstverständlich, in ihrem Roman auf den Terroranschlag einzugehen, wenn auch bewusst zurückhaltend.
Mir war sehr wichtig, dass das Thema nicht das Buch dominierte. Das Letzte, was ich wollte, war, den 11. September zum Fetisch zu machen. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Tendenz dazu, so als gäbe es keine vergleichbaren menschlichen Ereignisse. Ich sehe das nicht so. Es war ein ganz schrecklicher Tag. Und ich will nicht ins Gegenteil verfallen, indem ich sage, dass es für die New Yorker nicht traumatisch gewesen wäre. Es war traumatisch. Eine Menge Leute sind nach dem 11. September zu Psychiatern gegangen. Denn das vorherrschende medizinische Problem war psychiatrischer Natur, auch wenn es Tote und Überlebende gab. Es war eines dieser fast schon bizarren Ereignisse, nur sehr, sehr wenig Verletzte. So gab es vor allem psychiatrische Probleme.
So, after this happened, the bulk of the problems were psychiatric problems.
Selbst Nebenfiguren in Die Leiden eines Amerikaners haben ihre kleinen, bisweilen amüsanten Macken. So schwingt sich zum Beispiel ein alter, glühender Verehrer Ingas, der ewig schwitzende, übergewichtige Burton, zu ihrem heimlichen Schutzengel auf, auch wenn er weiß, dass er bei ihnen nie landen wird, und spürt in Frauenklamotten der Klatschreporterin nach. Es fehlt nicht an kuriosen Szenen, denn jede der Figuren im Roman weist die eine oder andere seelische Verletzung auf.
I'm very interested in all this material. I mean, it's a abiding intellectual interest for me.
Ich bin an all diesem Material sehr interessiert. Ich habe daran ein fortwährendes intellektuelles Interesse. Ich vermute allerdings, dass es wahrscheinlich auf einer sublimeren, weniger bewussten Ebene der Tatsache entspringt, dass es in jeder Familie Wunden gibt. Zum Beispiel die Wunde der Wirtschaftskrise, die meinen Großvater quälte. Dass es diesen Erzähler gibt, der psychische Wunden behandelt, hält das Buch gewissermaßen zusammen, gibt ihm den Rahmen.
It makes a kind of sense, if you see. It makes a kind of whole of the book.
Die große Depression, die schwere Wirtschaftskrise, die 1929 begann und Millionen Amerikaner ins Elend stürzte, ließ Siri Hastvedts Großvater völlig verarmen. Er hat sich nie davon richtig erholt. Sein Sohn, also der Vater der Schriftstellerin, hat das in seinen Tagebuchaufzeichnungen, die in den Roman mit eingeflossen sind, sehr deutlich gemacht.
Eine Depression, schrieb er, bringt nicht nur wirtschaftliches Elend mit sich, nicht nur die Notwendigkeit, mit weniger auszukommen, das ist vielleicht noch das Geringste. Menschen, die ihren Stolz haben, werden von einem Schicksal getroffen, an dem sie keine Schuld tragen. Doch eben weil sie ihren Stolz haben, fühlen sie sich durch und durch als Versager. Geldeintreiber verdienen ihren Lebensunterhalt damit, Menschen, die ihren Stolz haben, zu erniedrigen und zu demütigen. Es ist ihre stärkste Waffe. Menschen mit Charakter werden machtlos. Wenn man keine Macht hat, ist alles Gerede von Gerechtigkeit nur leeres Geschwätz. Der tröstliche Spruch, es säßen alle im selben Boot, war nur zum Teil richtig.
Es ist schon ungewöhnlich, wenn eine Schriftstellerin in einem Roman, also einem Werk der Fiktion, tatsächliche Ereignisse aus der eigenen Familiengeschichte nicht nur aufgreift, sondern wortwörtlich zitiert. Siri Hastvedt hat ihren Vater Lars Davidson kurz vor dessen Tod um seine Zustimmung gebeten, Auszüge aus seinen Tagebüchern in ihrem Roman verwenden zu dürfen, und bezeichnet ihn in ihrer Danksagung als Co-Autor. Seine Erinnerungen führen uns tief in das ländliche Minnesota, denn dort ist er als Sohn eines durch die Depression verarmten Farmers aufgewachsen, bevor er in den Zweiten Weltkrieg zog, über den er nie reden wollte und der sein großes Trauma war. Die wiedergegebenen Notizen enden mit dem ersten Rendezvous mit Siris Mutter und den Berufsanfängen als Professor für Norwegisch.
You know, the impulse, I realize.
Die treibende Kraft, das habe ich dann begriffen, bestand vor allem darin, meinen Vater in gewisser Weise am Leben zu erhalten, seine Worte aufzubewahren. Es gibt keine größere Nähe. Wenn man den Körper nicht behalten kann und die lebendige Person, dann sind es die Worte, die am nächsten kommen. Für Gegenstände gilt das nicht. Ich habe das als eine Art Wiederauferstehung für mich verstanden.
Trotz der Zitate erzählt Siri Hastvedt in ihrem Roman nicht die Geschichte ihres Vaters. Sie webt seine Erinnerungen vielmehr in ihre eigenen Fantasien ein, schickt ihren Protagonisten Eric auf eine Reise in die Vergangenheit, um ein dunkles Geheimnis aus der Jugend seines Vaters aufzudecken. Eric ist der Bruder, den sie, ihre drei Schwestern und ihre Eltern sich immer gewünscht hatten. Bei aller schriftstellerischen Freiheit entführt uns Siri Hastvedt in eine Welt, die viele autobiografische Elemente enthält und sich wiederholt der eigenen Geschichte bedient, um neue Geschichten zu spinnen. Man muss kein Psychoanalytiker sein, wie ihr Titelheld Erik, um das aus ihren Romanen herauszulesen, denn die 53-jährige Autorin erzählt in ihren Essays immer wieder ganz offen von ihrer Kindheit auf dem Land, ihrer Suche nach den norwegischen Vorfahren, die vor über 100 Jahren als Emigranten nach Minnesota kamen, ihren Leseerfahrungen, ihren literarischen Vorbildern und darüber, was ihre schriftstellerische Arbeit beeinflusst. So fällt es nicht schwer, die Übereinstimmungen, die autobiografischen Fragmente zu erkennen. Besonders deutlich wird das in ihrem Debüt, dem 1993 erschienenen Roman »Die unsichtbare Frau«, der Geschichte einer jungen Studentin, die vom Land nach New York zieht, dort Literaturwissenschaft studiert, merkwürdige Männerbekanntschaften macht, aus falschem Stolz halb verhungert, als Mann verkleidet, nächtlich durch die Bar streift, unter so rasenden Kopfschmerzen leidet, dass sie sich in die Psychiatrie begibt. Erst Jahre später, als Siri Hastvedt in Buenos Aires eine Theaterversion ihres Romans sah, wurde ihr bewusst, wie stark dieses Buch ihre eigene Geschichte widerspiegelt.
You know, I turned my own name around for the heroine. I gave her my own apartment. I was really poor graduate student in New York.
Ich habe der Heldin meinen eigenen Namen nur rückwärts buchstabiert gegeben und mein eigenes Apartment. Ich war eine wirklich arme Studentin in New York, aber die Geschichte »Die unsichtbare Frau« ist eine eher fantasievolle Extrapolation meines, ich vermute, inneren Lebens, nur besonders dramatisiert. Ich habe mir zwei Aufführungen angeschaut, die mir gefielen, und mich gefragt, worum geht es, wenn nicht um eine junge Frau, die manipuliert wird und von verschiedenen Männern herumgestoßen. Ich hatte das bis dahin nie richtig verstanden, obwohl es im Buch das Offensichtlichste überhaupt ist. Sie schauen sich diese Schauspielerin an, quasi ihr alter Ego, und plötzlich hatte ich diese bizarre und offenkundige Enthüllung, so wie es in der Psychoanalyse passiert. Was jeder andere aus 5000 Meilen Entfernung sehen kann, dessen wird man sich plötzlich bewusst. Dieser Roman ist ein Buch über Macht, und zwar über männliche Macht und die Verletzlichkeit der Erzählerin, die versucht, sich zu wehren. Es hat mich sehr bewegt.
Es ist verblüffend, mit welcher Ehrlichkeit Siri Hastvedt in ihren Essaybänden »Nicht hier, nicht dort« und »Being a Man« über sich, ihre Familie, ihre Schwestern, Eltern, ihren Mann redet, über sexuelle Wünsche und Erfahrungen, intellektuelle Entdeckungen und philosophische Fragen, mit denen sie sich beschäftigt. Alles Dinge, die man in ihren Romanen in der einen oder anderen Form dann wiederentdeckt.
In the essays, I feel very much that there's a contract between the writer and the reader.
Bei den Essays habe ich sehr stark das Gefühl, dass es einen Vertrag zwischen dem Leser und dem Schreiber gibt, dass wirklich alles, was man sagt, so wahr ist wie nur möglich. Das beachtet die Schriftstellerin, das ist der Vertrag. Ich weiß, dass es Schriftsteller gibt, die alles Mögliche in ihren Erinnerungen erfinden. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin als gut lutheranisches Mädchen aufgewachsen und wir machen das einfach nicht. Im Roman gibt es autobiografische Samen oder Aspekte, die dann oftmals in andere Formen überwechseln. Ich benutze sie, aber sie sind doch gleichzeitig total erfunden. Im Roman sind die autobiografischen Wurzeln sozusagen wieder erfunden. Aber es steht außer Frage, dass ich mein eigenes Leben benutze und das Leben von Menschen, die mir nahestehen. Vielleicht liegt das darin, weil sie mir wichtig sind.
So enthält zum Beispiel ihr zweiter Roman, Die Verzauberung der Lili Dahl, der das sexuelle Erwachen, das Reifen seiner Heldin in einer ländlichen Kleinstadt schildert, zahlreiche nachprüfbare Details ihrer eigenen Kindheit in Northfield. Schwerer fällt die Spurensuche in ihrem bislang erfolgreichsten Roman »Was ich liebe«. Doch auch hier hilft uns die Autorin auf die Sprünge, verrät in ihrem Essay »Being a Man« ihr schriftstellerisches Geheimnis, ihre Arbeitsmethode.
Ich habe 6 Jahre an einem Buch gearbeitet, dessen Erzähler ein 70-jähriger Mann namens Leo Herzberg ist. Als ich anfing, den Roman zu schreiben, machte es mir etwas Angst, einem Mann Gestalt zu geben und mit einer männlichen Stimme zu sprechen. Nach kurzer Zeit fiel diese Nervosität von mir ab und mir wurde klar, dass ich etwas anderes machte, dass dieser Sprechende aus sich selbst herauslebte, anders als ich und trotzdem war ich er. Ich schöpfte aus einem männlichen Anteil meiner selbst. Ich hatte schon vorher in meinem Werk mit sexueller Zweideutigkeit gespielt. Bisher ist mir nie aufgefallen, dass das Einnehmen einer männlichen Position als Überlebenstechnik in meiner eigenen Familie wurzelt. Leo zu sein war kein Akt der Übersetzung. Nach einer Weile hörte ich ihn. Ich hörte einen Mann. Es ist wohl unerklärlich, woher er kam, aber ich bin davon überzeugt, dass ich ihn aus der Erfahrung bezog, Männern zuzuhören, die ich geliebt habe und liebe, insbesondere meinem Vater und meinen Mann, aber auch anderen, die entscheidend für meine intellektuelle Entwicklung waren. Jene körperlosen männlichen Stimmen in den zahllosen Büchern, die ich im Lauf der Jahre gelesen habe.
Der Erzähler, der 70-jährige Leo Herzberg, Professor für Kunstgeschichte, inzwischen eremitiert, halbblind, schaut auf sein Leben und vor allem seine Lieben zurück. Insofern ist der Titel des Romans »Was ich liebe« Programm. Es geht um die Liebe in all ihren Ausformungen, also um jene Leidenschaft, die sehr viel mit Leiden zu tun hat, nur in wenigen, meist zeitlich begrenzten Glücksfällen mit Lust, Genuss, Erfüllung. Zuerst einmal geht es um die Liebe zwischen Mann und Frau. Da wäre zum einen Leo mit seiner Frau Erica zu nennen. Ihre Liebe ist groß und heftig, aufregend, sexuell erfüllt, von fast schon neiderfüllender Intensität. Als dann noch ihr Sohn Matt auf die Welt kommt, scheint das Glück der kleinen Familie perfekt. Daneben steht die Beziehung seines Freundes Bill, eines Malers zu einer Dichterin. Sie erweist sich als ausgesprochen konfliktreich. Daran ändert auch die Geburt des Sohnes Mark nichts. Es kommt, wie es kommen muss. Bill verliebt sich in eines seiner bevorzugten Modelle. Die Ehe zerbricht. Dann gibt es noch eine dritte Variante der Liebe. Die Freundesliebe zwischen den beiden Familienvätern, die alle Stürme der Zeit überdauert und sich in der engen Freundschaft ihrer Kinder Matt und Mark widerspiegelt. Und schließlich geht es um die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, die in dem Roman auf schwerste Proben gestellt wird. Die schlimmste Variante ist der frühzeitige Tod eines Kindes. Bei einem unglücklichen Bootsunfall stirbt Matt. Weder sein Vater noch seine Mutter kommen darüber hinweg. Ihre einstmals glückliche Ehe stirbt daran. Der unverhoffte Tod seines Freundes Matt wirft auch den jungen Mark aus der Bahn. Er steigt aus der Realität aus, flüchtet in die Welt der Drogen. Zwar wirkt er wie ein netter, freundlicher junger Mann, erweist sich aber bald als Betrüger, notorischer Lügner, Dieb. Er bestiehlt nicht nur seinen Vater, sondern auch dessen Freund Leo, bei dem er immer wieder einmal unterschlüpft, der ihn stets mit offenen Armen aufnimmt. Siri Hastedt verweigert die üblichen Erklärungen für das Verhalten Marks, als das in Trennung der Eltern oder Tod des besten Freundes. Mark verkörpert vielmehr all das, was wir nicht verstehen, was uns fremd bleibt, unseren Verstand überfordert. Er ist so egoistisch, so selbstverliebt, dass er, um seine Wünsche zu erfüllen, hemmungslos alle Welt um ihn herum ausnutzt. Er ist amoralisch, asozial, gewissenlos. Ein böses Spiel der menschlichen Natur. Leo braucht lange, um das zu begreifen. Sein Verstand weigert sich einfach. Er ist gewissermaßen mit Mark geschlagen, zumal als sein Freund Bill stirbt und er sich für dessen Sohn verantwortlich fühlt. Doch Leo scheitert auf ganzer Linie. Das dritte, letzte Kapitel dreht sich vor allem um Leo und Violet, Bills Witwe. Leo versucht ihr zu helfen, wo immer er kann. Und das ist nicht ganz uneigennützig, denn der Kunsthistoriker ist seit langem in die Frau seines Freundes verliebt. Nur hat er sich das selbst nie eingestanden. Damit kommt Siri Hastedt zur letzten Form der Liebe, der unerfüllten, zärtlichen, körperlosen, der platonischen Liebe, die sich eine Erfüllung aus moralischen Gründen versagt, die nie zugegeben werden kann, weil sie das gesamte soziale Umfeld sprengen und zerstören würde. So bleibt Leos letzte Liebe unerfüllt. Er wird sie mit in den Tod nehmen. Siri Hastedts Roman »Was ich liebe« ist wie ihr jüngstes Werk »Die Leiden eines Amerikaners« bewusst in der Ich-Form geschrieben.
I will never write anything again outside the first person.
Ich werde niemals wieder etwas schreiben, was nicht in der Form der ersten Person ist. Es mag nicht mein eigenes Ich sein, aber es wird immer von diesem Gesichtspunkt ausgeschrieben sein. Das soll nicht heißen, dass es keine großartigen Romane gibt, die aus einer anderen Perspektive geschrieben worden sind. Gerade die großen Meister des Romans des 19. Jahrhunderts besitzen diese gottähnlichen Erzähler, die runterschauen und alles wahrnehmen. Ich liebe diese Romane. Und ich habe in »Die Leiden eines Amerikaners« einige dieser klassischen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Methoden aufgegriffen, wie Briefe und körperliche Aspekte, Geheimnisse, versteckte Dinge, Ich liebe das, aber in diesem Buch sind die Geheimnisse nicht die wirklichen Geheimnisse des Buches. Die liegen außerhalb der Erzählung. Sie stecken in den Fragmenten. Selbst die Form des Romans bedient sich sowohl fortlaufender erzählerischer roter Fäden als auch fragmentarischer Ausbrüche. Am Ende des Buches wird alles noch einmal rekapituliert, aber nur in Fragmenten.
Das klingt intellektueller, als der Roman geschrieben ist. Eric lässt einfach zum Schluss noch einmal die letzten Monate mit ihren widersprüchlichen Erfahrungen vor seinem inneren Auge passieren. So bruchstückhaft assoziativ, wie wir das alle in unseren Gedanken tun. Man versteht ihn dennoch. Das Erzählen in der ersten Person bedeutet für Siri Hastvedt allerdings nicht, nun in einen Monolog zu verfallen. Sie strebt vielmehr das Gegenteil an.
I believe that the novel is very much a dialogical form.
Ich glaube, dass der Roman in sehr starkem Maße eine Dialogform ist. Ich denke dabei an dieses Buch von Michail Bakhtin, der dialogische Roman, das mich stark beeindruckt hat. Ich habe nun nicht seine Prinzipien adoptiert, aber ich glaube, dass der Roman eine vielstimmige Sache ist und dass man eine Menge widerstreitender Stimmen gleichzeitig vorstellen kann. Er ist heterogen, kein Monolog. Natürlich gibt es den auch, aber überwiegend gibt es eine Menge Konflikte. Und das ist für mich einer der wunderbarsten Aspekte eines Romans.
Man könnte nun den Eindruck gewinnen, Siri Hastvedt schriebe Konzeptbücher, habe zudem sehr konkrete Vorstellungen davon, wie ihre Romane aufgebaut sein sollten. Schließlich weiß sie in ihren Essays, Literatur genau zu analysieren. Doch nichts liegt ihr ferner.
When I'm writing, there are no rules for me, you know.
Wenn ich schreibe, dann gibt es für mich keinerlei Regeln. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Regeln. Was Goya einmal über das Malen gesagt hat, es gibt beim Malen keine Regeln. Das gilt für mich auch in der Literatur. Es gibt keine Regeln. Ich versuche, das zu machen, was mich am meisten bewegt, was mir am dringlichsten erscheint. Doch da geht es nicht um persönliche Beichten. Niemand ist weniger daran interessiert als ich. Ich empfinde das als unglaublich langweilig. Was mich interessiert, das sind Materialien, die etwas über uns alle zu enthüllen scheinen.
Materials that seem to reveal something about all of us.
Die Schriftstellerin möchte mit ihren Romanen eben jene Leseerfahrungen weitergeben, die sie selbst in ihrer Jugend fasziniert haben und die sie bis heute in der Literatur sucht.
You know, I think for me the most powerful books that I've read and continue to read.
Für mich sind die beeindruckendsten Bücher, die ich gelesen habe und weiterhin lese, diejenigen, die mich menschlich und emotional aufrütteln. Und ich habe immer gedacht, dass für mich persönlich die großartigsten Bücher stets die Bücher sind, die einen dazu bringen, etwas wahrzunehmen, was man auf einer gewissen Ebene zwar bereits weiß, aber ohne dieses Buch, dieses Kunstwerk, nicht hätte wahrnehmen, begreifen können. Es ist etwas Merkwürdiges, nicht wahr? Ich meine, Proust ist dafür ein großartiges Beispiel. Sein großes Werk steckt voll normaler menschlicher Augenblicke, aber sie sind so ausgedrückt, dass man das Gefühl hat, auf etwas sehr Altes und Vertrautes zu treffen. Nur ist es so formuliert wie nichts zuvor. Und dadurch kann man es wiedererkennen.
Like that, so that it makes the recognition possible.
Auch bei Siri Hastvedt nehmen die Geister aus der Vergangenheit Gestalt an, kommen die lange versteckten Geheimnisse ans Tageslicht und erweisen sich als alltägliche Dramen, so wie wir sie alle kennen. Dabei gibt die amerikanische Schriftstellerin sehr viel über sich und ihr Leben preis, ihre Hoffnung, Wünsche, Ängste. Und das hat seinen Preis.
I feel extremely vulnerable, very vulnerable. But you know, when you're writing,
ich fühle mich extrem verletzlich, sehr verwundbar. Aber wenn man schreibt, dann gibt man alles, was man hat. Ich zumindest. Erst nachher hat man das Gefühl, dass das eigene Innenleben plötzlich im Buch steckt. Und man hat das Gefühl, als wenn man in einen Käfig gerannt wäre und sich, solange es dauert, dort versteckt.
You feel like, you know, rushing into a cave and hiding there for the duration.
Mit diesem Lachen verabschiedet sich die amerikanische Autorin Siri Hastvedt aus einer Sendung von Johannes Kaiser. Hastvedts Roman »Die Leiden eines Amerikaners« ist im Rowohlt Verlag Rheinbeck bei Hamburg erschienen. Das war Reflexe für heute.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.